Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Morgen. Und vielen Dank für den Lobpreis gerade schon. Das war natürlich die Mini-Version. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, im Abendmahl und mit dem Abendmahl weiter im Lobpreis zu stehen. Ja, wir machen weiter in unserer Serie Beziehung, Gemeinschaft. Vierter und letzter Teil dieser Serie. Wir haben uns entschieden zu dieser Serie im Frühjahr schon, auch aus den ganz akuten Auswirkungen von Corona und so weiter, haben wir gesagt, hey, wir wollen in dieses Thema reingehen und Beziehungen, Gemeinschaft einfach nochmal angucken. Und das fand ich ganz interessant. Damals wussten wir natürlich nicht, was jetzt zu dieser Zeit sein würde. Und ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, wer es mitgekriegt hat. Jetzt, die vergangene Woche, war in der ARD eine Themenwoche. Einige nicken, die haben es mitbekommen, nämlich das Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Ich denke, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Also nicht nur wir beschäftigen uns mit dem Thema Gemeinschaft, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Thema und Herausforderung, in der wir stehen. Ich möchte euch 5 Blitzlichter mitgeben aus dieser Themenwoche. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, das ein bisschen verfolgt. 64% der Wahlberechtigten in Deutschland halten den Zusammenhalt in Deutschland eher schlecht oder sehr schlecht. 64%. Da merkt ihr, wie das wahrgenommen wird. Ja. Die gesellschaftliche Zugehörigkeit wird immer mehr so erlebt, dass man sich irgendeiner Gruppe zuordnet, die sich selbst positiv bewertet und in Kontrast stellt zu anderen Gruppen, die man negativ bewertet. Also das heißt, es wird immer deutlicher, dass spalterische Tendenzen in der Gesellschaft auftauchen und offensichtlich für das eigene Selbstverständnis sogar irgendwie wichtig werden. Das ist eigentlich erschreckend, dass man sich über die Abgrenzung definiert. Ein Beitrag war, das fand ich auch interessant, das verwundert uns nicht, Internet verhindert den echten Austausch, das hätten wir sofort unterschrieben. Aber was auch interessant war, man hat untersucht, wer hauptsächlich echte Bekanntschaften, Freundschaften, Kontakte hat und wer hauptsächlich über Internet, Social Media in Kontakt ist mit anderen. Und man hat festgestellt, bei denen, die hauptsächlich über Social Media unterwegs sind, ist dieses Gefühl, die Gesellschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist schlecht, nochmal 10% gesteigert. Das fand ich interessant, das war mir neu. Also wer in echten Beziehungen unterwegs ist, der ist im echten Austausch und empfindet da deswegen das subjektive Gefühl nicht ganz so schlecht. Ein weiteres Blitzlicht, das vierte, 73% finden, dass es in öffentlichen Debatten und überhaupt mehr um Selbstdarstellung geht als um einen echten Austausch und dass wenig Interesse daran ist, auch die Meinung, wenn sie anders ist, des anderen kennenzulernen, zu verstehen, als dass man viel zu voreingenommen mit seiner eigenen Meinung in Diskussionen reingeht und eigentlich nur oder sehr vermehrt dem anderen vorhalten möchte, was man selber glaubt und denkt und wenig Interesse an der Meinung des anderen. Fünftes Blitzlicht, was empfinden die Leute denn heute überhaupt noch? Was trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwie noch bei? Auf Platz 1 mit 76% Sportvereine, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Platz 2 mit 56%, steiler Abstieg schon, Schulen und Bildungseinrichtungen. Platz 3 Gewerkschaften, Platz 4 bis 7 ohne Prozent jetzt Zeitung, Fernsehen, Radio, Wirtschaft und Unternehmen, Internet und Social Media, Politik und Parteien. Letzter Platz, 8 Plätze hat es gegeben, die Kirchen mit 27%. Wow, das ist echt krass. Wir, wenn wir in der Gemeinde sind, ich glaube, wir erleben das anders, weil wir in Gemeinschaft leben und das ist gut so, aber das zeigt ein bisschen, was für eine Ausstrahlungskraft Gemeinde oder Kirche nach außen hat. Da kommt relativ wenig an. Und das ist schade. Das ist echt schade. Das hat mich irgendwie getroffen, da habe ich gedacht, boah, da müssen wir was tun. Weil das, was wir hier leben dürfen, das muss irgendwie mehr nach außen. Und da müssen wir uns noch weiter auf den Weg machen. Thema meiner Predigt heute, ich liebe meine Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass du das spätestens nach der Predigt auch unterschreiben kannst oder so sagen kannst. Beziehungen sind angegriffen, keine Neuigkeit, aber was ich einfach toll finde und ich möchte da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wir haben einiges schon gehört in den letzten 3 Wochen, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Und er ist damit Vorbild und lebt das vor. Er ist ein Gott, ein dreieiniger Gott. Das finde ich unglaublich faszinierend. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht verstehen, aber da wird deutlich, Gott hat nicht als ein Punkt seines Systems oder was weiß ich, hat er gesagt, ich schaffe jetzt auch nochmal Beziehung, ja, sondern er ist Beziehung. Und wir haben auch letzten Sonntag gehört bei Jens, ja, also das Ganze, es fängt mit der Schöpfung an, Gott möchte Beziehung zum Menschen, er schafft Beziehung zwischen den Menschen, Adam und Eva. Und dann der Höhepunkt, Gott kommt wieder und die Gemeinde ist seine Braut und er stellt sich selbst da als Bräutigam. Das ist der Höhepunkt. Also krasser kann man das Verhältnis zwischen Gott und Menschen nicht mehr in Beziehung ausdrücken. Gott will Beziehung durch und durch. Und was ich so schön an Gott einfach auch finde, an seinem Verständnis von Beziehung ist, dass Gott treu ist. Auch immer wieder in der Bibel. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns in Beziehungen vielleicht manchmal sogar sehr unter Druck setzen, weil es viele Ratgeber gibt, wie kannst du deine Beziehung noch weiter perfektionieren. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht auch zu steil ist. Es ist gut, dass es diese Ratgeber gibt, dass man da reingucken kann und dass man vieles für seine eigene Beziehung übertragen und anwenden kann. Nur wenn ich dadurch das Bild bekomme, wenn ich das alles anwende, ist meine Beziehung, egal ob es jetzt Partnerschaft ist oder Freundschaft oder Gemeinde, immer auf Wolke 7. So wird es manchmal ein bisschen vermittelt, glaube ich, ist das ein falsches Bild und setzt uns unter einen unrealistischen Druck. Und vielleicht trägt das auch ein bisschen dazu bei, dass viel mehr Beziehungen, welche Art auch immer, heute schneller auseinandergehen, wenn es mal eben nicht und auch vielleicht länger mal nicht auf Wolke 7 ist. Ich finde bei Gott so genial, guckt mal in die Geschichte im Alten Testament rein. Was für Wellenbewegungen das waren zwischen Gott und seinem Volk Israel. Das ging rauf und runter. Und manchmal wirklich im Tagestakt. Und Gott hält durch bis heute. Gott ist treu. Und er sagt, okay, auch wenn Phasen nicht so gut laufen, da arbeiten wir dran, wir bleiben dran, aber wir gehen nicht auseinander. Und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Wesenszug bei Gott. Ein letzter Gedanke, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen. Beziehung, manche sagen, oder ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, ist eine immerwährende Baustelle. Kann man so sagen. Mir gefällt das ehrlich gesagt nicht, weil bei einer Baustelle habe ich immer das Gefühl, ich bin immer irgendwie hinterher, irgendwas zu reparieren. Und so verstehe ich Beziehung nicht, dass ich immer nur hinterherhechle, irgendwas zu reparieren. Mir gefällt dieser Begriff oder ja Wendung immerwährendes Projekt, das gefällt mir. Ihr könnt euer eigenes Wort oder wie auch immer nehmen. Ich finde Projekte, an Projekten arbeitet man gerne, man hat ein Ziel vor Augen und wenn man es erreicht hat, denkt man, wow, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und verbessern das Projekt vielleicht noch weiter. Klar ist damit, Beziehungen sind nie zu Ende. Weder in der Partnerschaft noch in der Familie und auch in der Gemeinde nicht. Wer das Bild hat, irgendwann haben wir es geschnallt und jetzt läuft es in Gemeinde und wir haben uns alle nur noch lieb, den muss ich enttäuschen. Jede Beziehung und auch Gemeinde ist ein immerwährendes Projekt, in dem wir mit Freude, mit Erwartung immer weiter Gutes reingeben dürfen und bauen dürfen, damit ja, die Liebe, der Zusammenhalt, die Gemeinschaft sich immer wieder erneuert. Ich möchte in dieser Predigt 3 konkrete Punkte nochmal ansprechen, die du ja übertragen kannst auf deine eigenen Beziehungen, persönlichen Beziehungen, aber die wir auch auf Gemeinde übertragen können. Und ich möchte den zweiten Teil ganz stark auf Gemeinde eingehen, weil ich glaube, dass Jesus einfach ein unglaubliches Herz für Gemeinde hat und auch für uns hier hat und dass sein Herz brennt für Gemeinde und dass er uns damit hineinnehmen möchte. Es gäbe natürlich zu Beziehungen ganz, ganz viele Punkte jetzt zu sagen. Ich habe 3 einfach rausgenommen. Ich hatte so eine Liste, da standen am Ende, ich bin die Bibel hoch und runter gegangen, habe viel angestrichen gehabt, sowieso schon. Und da standen irgendwann 16 Möglichkeiten drauf und habe ich gedacht, oh Mann, dann scheuchte mich wahrscheinlich doch nach Hause. Also ich habe mich auf 3 konzentriert und dann, wie gesagt, Gemeinde noch mal ein bisschen. So, Johannes, jetzt habe ich die Bitte oder Frage an dich, ob du gut aufpassen kannst, weil ich heute Morgen war es ein bisschen, genau, und ich habe mir nicht mehr markiert, wo meine nächste Folie ist. Ich habe immer die Bibelverse, die ich vorlesen werde. Die sind vorne, genau, und dann könnt ihr die immer ein bisschen mitlesen. Aber kommt erst im zweiten Teil. Sorry, ich glaube, es fängt noch nicht am Anfang an. Der erste Punkt, den ich rausgenommen habe für Beziehung, Gemeinschaft, ist Dankbarkeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Grunddankbarkeit für den anderen, für die Gemeinde, so wie sie ist, mit den Leuten, die da sind, eine Grundvoraussetzung ist, dass wir überhaupt von da aus Gemeinschaft und Beziehung weiterbauen können. Wenn wir die ganze Zeit immer nur über den anderen klagen oder das sehr viel Raum einnimmt, wird es schwieriger, Beziehungen wirklich positiv nach vorne zu bauen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 2, da sagt Paulus, es vergeht kein Tag, an dem wir, also er und seine engsten Mitarbeiter, Gott nicht für euch alle danken. Es ist so eine krasse Vorstellung. Paulus, Gemeindegründer, der hat viele Briefe geschrieben, ihr kennt sie alle, lest sie und ihr merkt, mit was Paulus sich rumgeschlagen hat und was für Geschäft der mit Gemeinde hatte. Und wenn der manchmal stinkig gewesen wäre und gesagt hätte, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf Gemeinde, hätte ich es voll verstanden. Aber seine Reaktion ist, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Und ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen, ich will dir das einfach nur mitgeben. Vielleicht ist es dein Thema. Dankbarkeit ist echt eine Entscheidung. Worauf willst du gucken? Vielleicht akut in deiner persönlichen Beziehung oder persönlichen Beziehungen oder auch auf Gemeinde, auf deine Kinder, auf deine Arbeitskollegen am Arbeitsplatz. Und wenn wir danken, reden wir das, was es zu kritisieren gibt, was nicht gut läuft, nicht gut. Wir legen keinen Teppich drüber und sagen, wir schippen das da drunter und gucken nicht mehr hin. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, eine neue Basis zu legen, mit der wir auf andere zugehen und mit der wir uns selber in dieser Gemeinschaft auch sehen. Und Dankbarkeit ist eine Basis, aus der wirklich Leben kommt und aus der Gutes, Segensvolles für uns und für die anderen wieder wachsen kann. Der zweite Vers, den ich rausgesucht habe, ich habe ihn mal genannt, ermutigt. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Wir wissen, dass wir alle unter diesem Vers stehen und dass wir uns alle an die Nase greifen können, dass es uns immer nicht immer gelingt. Das ist völlig klar, das ist auch nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir so einen Vers zum Beispiel lesen und dass wir sagen, ja, ich will wieder darauf achten, wie ich über den anderen rede und wie ich mit dem anderen rede. Und Paulus hier sagt, die Richtung, wie wir reden können, ist, dass es den anderen erbaut. Das heißt nicht, dass wir dem anderen immer Honig um den Mund schmieren. Und auch hier heißt es wieder nicht, dass wir Dinge, die es ansprechen zu gilt, nicht ansprechen. Das wäre total falsch. Auch für Gemeinde. Und gerade Gemeinde ist manchmal ein Milieu, leider, wo wir aus falsch verstandener Liebe Dinge nicht ansprechen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen Dinge ansprechen, wir müssen ehrlich sein, wir müssen klar sein, aber es ist trotzdem immer die Frage, wie. Wir können hingehen und dem anderen irgendwie die Kritik komplett über den Kopf bügeln und er wird sich bedanken. Oder wir können manchmal auch erstmal nach Hause gehen oder ins stille Kämmerlein und unseren Frust und all das, was da irgendwie eine Rolle spielt, erstmal vor Gott ausbreiten und dann in einem zweiten Schritt auf den anderen zugehen und das, was wir zu sagen haben und was richtig ist, doch nochmal in anderen Worten und in einer anderen Haltung sagen. Wie gesagt, es geht nicht darum, Dinge zu verschweigen. Das ist nicht der Punkt. In Epheser 4, Vers 15 sagt Paulus, gleiches Kapitel, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und darum geht's. Ja, das Pferd hat zwei Enden, vorne und hinten, und man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Du kannst dem anderen die Wahrheit um den Kopf knallen und er bedankt sich und sagt, das war's. Oder du kannst aus falsch verstandener Liebe einfach die Wahrheit verschweigen. Und das bringt niemandem weiter, weder der Beziehung noch einer gesamten Gemeinde. Und ich wünsche uns, und ich stehe da genauso drunter, dass wir weiter lernen, die Wahrheit in Liebe zu reden. Das ist heilig. Das ist ein heiliger Weg, wenn wir lernen, Wahrheit in Liebe zu reden. Guckt euch Jesus an. Jesus ist das beste Beispiel, nicht nur in seinem Reden, sondern in seinem Handeln, dass er wahr war und liebevoll. Und ein letzter Punkt, den ich auch so für das Zusammensein erst nochmal rausgesucht habe, das ist Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Ja, ich habe es ergänzt, genau, mit einem dicken Du. Das finde ich eine ganz krasse Stelle. Also wir denken ja, wenn wir verletzt worden sind, wenn jemand uns irgendwas Blödes entgegengebracht hat, dann ist der andere in der Pflicht. Das Problem ist nur, wenn jeder so denkt, dann geht niemand mehr auf den anderen zu. Und das ist hier das, was Jesus sagt. Das sagt noch nicht mal Paulus oder sowas. Wir sind in Matthäus 18. Jesus ermutigt und ermuntert uns und sagt so, und pass auf, wenn irgendwas passiert ist, dann mach du den ersten Schritt. Und damit gibst du dem anderen nicht recht. Darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass einer anfängt, eine Brücke von seiner Seite zu bauen. Das ist so irre schwer, oder? Also ich finde es so schwer, wenn ich verletzt bin, warum soll ich die Brücke bauen? Und das erfordert immer wieder ganz viel Demut und wirklich auch zu Jesus zu gehen. Und Jesus ist derjenige, der ja mein Herz anrührt und mich beschenkt und dann auch fähig macht zu sagen, okay, dann kann ich auch wieder eine Brücke bauen. Aber ich möchte uns das einfach so mitgeben. Ansonsten tragen wir irgendwelche Dinge mit uns rum oder wir fangen an, mit anderen über diese Dinge zu reden, statt mit der Person, die es eigentlich betrifft, und muss ich gar nicht weiter ausführen. Ihr merkt, dass was für eine ungute Dynamik da reinkommen kann, egal in welcher Beziehung. Will uns alle ermutigen, mich selber immer wieder zu sagen, hey, wir wollen den ersten Schritt machen. Wir wollen die Brücke des Friedens, die Brücke der Liebe immer wieder bauen. Und wenn wir es nicht können, ist okay, dann gehen wir zu Gott und lassen uns von ihm beschenken und fähig machen, dass wir diesen Schritt wieder gehen können. Okay, das sind drei Punkte, die ich nur kurz anreißen wollte, die aber aus meiner Sicht sehr, sehr wesentlich sind. Dankbarkeit, das Erste, und dann reden, ermutigend, aufbauend, und lasst uns diesen ersten Schritt immer wieder tun oder wenigstens uns darum bemühen, und Gott wird uns das dann auch schenken mit der Zeit. Und damit möchte ich zu meinem zweiten Schwerpunkt kommen, Gemeinde. Das liegt mir voll auf dem Herzen für heute und als Abschluss auch dieser Serie. Warum brauchen wir eigentlich Gemeinde? Oder ich will noch spitzer sagen, brauchen wir Gemeinde eigentlich? Immer mehr Leute ziehen sich aus der Gesellschaft zurück. Das war bei dieser ARD-Themenwoche, wurde das sehr, sehr deutlich. Man zieht sich immer mehr ins Private zurück, bildet so seine kleinen Grüppchen. Der Austausch wird deswegen immer schwieriger, ja, zwischen verschiedenen Meinungen. Man kanzelt sich eher so ab. Und es gibt auch immer mehr Leute, die deswegen durchs Raster fallen. Weil wenn jeder sich nur in seine Familie oder so zurückzieht, was ist mit den Menschen, die alt sind und irgendwo leben, die vielleicht gar keine Familie haben oder die irgendwo anders lebt und die plötzlich ja nicht mehr eingebunden sind? Also hier entsteht was, das wir sehr aufmerksam beobachten sollten und fragen sollten, auch wie können wir als Christen hier unseren Beitrag leisten. Es gibt auch unter uns Christen aber diese Tendenz, und sie ist durch Corona nicht neu aufgekommen, aber ein Stück weit verstärkt, einfach, ach ja, geht ja auch von zu Hause, Gemeinde und Glaube. Ich kann ganz gemütlich in meinem Sofa sitzen, mir eine Tasse Kaffee hinstellen, Füße hochlegen, eine Predigt reinziehen, und dann habe ich den ganzen Stress mit morgens anziehen und pünktlich sein und was weiß ich und irgendwelche Leute sehen, die ich nicht mag und so weiter, habe ich das alles nicht mehr. So, ja, vielleicht habt ihr euch in dem einen oder anderen ein bisschen wiedergesehen. Ich habe es natürlich überspitzt. Ich hoffe, ich habe es überspitzt. Ja, es ist nichts dagegen einzuwenden und ich selber genieße das nicht erst seit Corona. Ich streame mich überall immer mal wieder rein, um einfach Ideen zu sammeln, zu gucken, was läuft in anderen Gemeinden oder wie predigen Leute, über was predigen sie und so. Und das ist super, dass wir diese Angebote heute haben. Und ich kann euch nur ermutigen, da einfach auch für eure Themen, die euch auf dem Herzen liegen, auf die Suche zu gehen. Ja, wir können hier gar nicht immer alles so bedienen, auch in der Tiefe, wie du es vielleicht gerade brauchst. Und deswegen macht das und nutzt diese Angebote. Es ist einfach mega, dass es die gibt. Und was ich einfach auch toll finde, ist, dass das hier in der Gemeinde rege gemacht wird und dass immer wieder auch Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier was super gehört oder gesehen, ich spiele dir das mal zu, kannst ja gucken, was du für dich draus machst, also sehr gerne, ja, ihr habt es verstanden. ja, aber es darf Gemeinde nicht ersetzen. Das ist nicht Gemeinde, das ist Predigen anhören, aber es ist nicht Gemeinde. Und auf die Frage, kann ich Gemeinde auch für mich alleine leben, sage ich ganz klar, nein. Ganz klar, nein. Spätestens wer länger in Gemeinde ist, merkt, dass es in Gemeinde doch nicht alles so rund läuft, wie er am Anfang gedacht hat. Doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hat das mal jemand gemerkt? Und ja, deswegen ist, glaube ich, auch manchmal so, man ist dann erstaunt und denkt so, huch, das ist ja doch alles ein bisschen menschlicher, als ich dachte. Und das ist wahrscheinlich dann auch so der Moment, wo man denkt, naja, dann ziehe ich mich wieder zurück und dann lebe ich eben mein Christsein so alleine für mich. Und ich möchte euch sagen, und ihr wisst es eigentlich, wie Jesus Gemeinde gelebt hat. 12 Männer um sich herum, so hat er angefangen, Reich Gottes zu leben und vom Reich Gottes zu predigen, mit 12 Männern um sich herum, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich gehe da nicht tiefer drauf ein, aber beschäftigt euch mal mit diesem Haufen völlig unfertiger, unreifer, junger Männer, wahrscheinlich jung, die sich da gezofft haben, wer der Größte im Reich Gottes ist und wo du einfach nur die Hände auf den Kopf zusammenschlägst und denkst, Jesus, ist dir da irgendwie ein Kollateralschaden unterlaufen? Also wenn ich Gemeinde als Vorbild gründen würde, dann würde ich mir vielleicht andere Leute suchen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir manchmal haken. Jesus hat sich ganz bewusst diese Horde, sage ich mal, an 12 Männern gesucht, weil er genau diese Zusammensetzung als Vorbild für Gemeinde haben wollte. Es ist kein Schaden, es ist nicht schiefgelaufen, es ist das Vorbild für Reich Gottes. Zieht euch das mal rein. In dieser Zusammensetzung. Warum? Was steckt dahinter? Ich glaube, dass dahinter steckt ein wirklich göttliches Verständnis von Gemeinde. Dass Jesus eben sagt, ich will keinen Haufen von Leuten, die sich sowieso gut verstehen. Sondern ich will ein Vorbild von Menschen, die echt ihre Macken und Kanten haben, aber die das mit mir angehen, die das mit mir leben und die sich untereinander versöhnen, immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil ich sie versöhnt habe. Weil ich für jeden, der hier sitzt und weltweit gestorben bin. Und ich will, dass meine Gemeinde das deutlich macht. Nichts anderes. Ich will nicht, dass hier vorne ein Fußball liegt, weil alle, die hier sitzen, gerne Fußball spielen. Und ich will nicht, dass hier vorne, ich weiß nicht, eine Strickmaschine steht oder sonst was, dass wir uns alle darum versammeln, sondern ich will, dass hier vorne ein Kreuz steht. Und das unsere Mitte ist. Und dass man hier reinkommt und denkt, was sind das für Leute? Was hält die zusammen? Und du hier reintauchst und merkst irgendwann, okay, nee, es ist nichts Weltliches, es ist nichts Menschliches. Es ist das Kreuz und es ist die Liebe Jesu. Der Sinn von Gemeinde ist in Römer 15, Vers 7 beschrieben. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich glaube, dass das der tiefste Sinn von Gemeinde ist. Dass wir hierher kommen, einfach weil Gott uns hierher gestellt hat. Weil wir hier leben, arbeiten und wohnen. Weil wir ihm nachfolgen. Und das nun mal eine Gemeinde ist von nicht ganz so vielen hier im Umkreis, wo wir unseren Glauben und unsere Liebe, die Liebe Jesu, untereinander einfach weitergeben. Gemeinde ist manchmal ganz schön herausfordernd, das ist gar keine Frage. Aber wir machen die Liebe Jesu deutlich, indem wir zusammenkommen und das proklamieren wir, indem wir vorhin im Lobpreis gestanden haben. Da fängt es an. Machen wir deutlich, du und ich, wir zusammen haben Jesus in der Mitte und das ist derjenige, der uns zusammenhält und den wir gemeinsam loben und ehren. Und unterschätzt das bitte nicht. Möchte ich euch echt sagen. Manchmal ist es vielleicht so, warum bin ich jetzt gerade im Gottesdienst? Warum höre ich mir diese Predigt an? Der Lobpreis hat mir heute nicht viel gesagt. Das ist alles okay. Ja, das gibt's immer wieder. Wenn es dauerhaft ist, darfst du dir auch Gedanken machen, ob es deine Gemeinde ist hier oder ob vielleicht eine andere Gemeinde dran ist. Aber ich will trotzdem sagen, unterschätz nicht, selbst wenn du hier bist und wenn es dich nicht gefühlsmäßig völlig flasht, dadurch, dass wir hier alle und du auch mit im Lobpreis bist, Gott anbetest, setzen wir ein Zeichen der Einheit, dass Jesus unsere Mitte ist, in die Gemeinde hinein, in die Welt hinein, in die geistliche Realität Gottes hinein und in die geistliche Realität des Feindes hinein. Dass Jesus der Herr ist und dass er unsere Mitte ist und das sollten wir niemals unterschätzen. Natürlich geht es dann aber auch weiter. Wir kommen natürlich nicht hierher, um nur im Lobpreis zu stehen, ohne dass es uns jetzt berührt. Das darf mal ein Sonntag irgendwie sein, obwohl ich glaube, wenn wir offen sind, irgendwo berührt Gott uns immer. Aber es darf mal mehr, mal weniger sein. Dann geht's aber weiter, dass wir natürlich lernen wollen, gemeinsam in dieser Liebe Gottes zu wachsen und sie konkret weiterzugeben, weil er uns geliebt hat. Johannes 13, Vers 34 bis 35, und das ist unser Projekt. Ja. Da heißt es, Jesus selbst sagt, dass wieder ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 1, 2, 3, 4 Mal Liebe oder lieben und im Griechischen immer das gleiche Wort, die ein oder anderen haben es schon gehört, Agape. Gott hat uns geliebt aus seiner Entscheidung raus. Er hat gesagt, ich will dich, der du hier sitzt, für meine Ewigkeit haben. Und deswegen gehe ich ans Kreuz, deswegen bezahle ich für deine Schuld, deswegen biete ich dir ewiges Leben an und du hast es, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Es war sein Herz, seine Entscheidung. Er hätte auch sagen können, ich mache mir eine neue Welt, wo alles perfekt läuft. Nein, das wollte er nicht. Er hat sich entschieden, den Himmel zu verlassen, auf die Erde zu kommen und uns zu dienen. Und diese Liebe ist gemeint. Wenn Jesus sagt, und das ist mein Gebot, dass ihr diese Liebe weitergebt. Und was wichtig ist, ist, dass wir in der Gemeinde Freundschaften knüpfen. Darauf läuft es hinaus, dass wir kleine Gruppen irgendwo haben, wo wir sagen, boah, da bin ich jetzt zu Hause angekommen. Da darf ich auftanken, da darf ich mich komplett öffnen. Da wird für mich gebetet. Das sind die kleinen Zellen. Ja, wo wir auch dran sind. Am Freitag haben wir es gesagt mit den Kleingruppen, was wir wirklich ermöglichen und fördern wollen. Aber das ist nicht die einzige DNA der Gemeinde, sondern als Gemeinde haben wir einander alle im Blick. Und egal, ob der eine mir sympathisch ist oder nicht, wenn er in Not ist, wenn er irgendwas braucht, dann lieben wir mit Agape-Liebe. Lasst uns da nicht rausziehen, weil wir einfach sagen, oh, mit dem habe ich nichts zu tun oder sowas. Sondern wenn da irgendwie ein Bedarf ist und du kannst diesen Bedarf, du hast was da an Kapazität, dann bist du gefragt, diese Liebe weiterzugeben. In Galater 6, Vers 10 heißt es, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Mit dem Vers möchte ich schließen. Ich habe den früher gelesen und habe innerlich irgendwie so ein bisschen mit dem Vers gehadert und habe gedacht, was soll das, Jesus? Sind die anderen dir egal? Irgendwie fand ich den fies. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, sind meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde jetzt was Besseres? Nein, definitiv nicht. Das können wir alle gleich beantworten. Ich habe diesen Vers mittlerweile so verstanden, aus Erfahrung einfach auch, dass es manchmal einfacher ist, sich aus Gemeinde zurückzuziehen und sich einfach nur noch seine paar Leute im Umfeld zu suchen, mit denen man einigermaßen gut kann. Weil wer in Gemeinde ist, ich gebe dir jetzt eine Offenbarung, der wird früher oder später verletzt. Das ist so. Und im Privaten kannst du vielleicht immer, was weiß ich, Nachbarin XY und so weiter, die kannst du irgendwann links liegen lassen, da kräht kein Hahn nach. Ja? Das ist schlimm, ist traurig, sollten wir nicht tun. Aber ich sag mal, ja, da können wir eher einen Bogen um jemanden rum machen, In der Gemeinde wird das schwieriger und deswegen ziehen sich immer mehr Leute heute auch aus Gemeinde zurück, dass sie sagen, nee, das ist mir einfach zu kompliziert. Und ich glaube, in diese Richtung geht der Vers, zu sagen, nein, zieh dich nicht zurück. Verstehe deine Gemeinde hier als deine Familie, in die Jesus dich gestellt hat. Keiner, der in die Familie geboren wurde, hat sich das vorher ausgesucht. Wir sind einfach da. Und dann leben wir Familie und gestalten Familie und versuchen immer und immer wieder, das Gute und Positive reinzubringen. Und genauso meint Jesus das hier auch. Wir sind Familie. Und damit möchte ich schließen mit einfach, wo wir hergekommen sind. Wir haben in den letzten 2 Jahren Land auf, Land ab, nicht nur wir als Gemeinde, sondern alle Gemeinden wirklich was Ordentliches erlebt. Es hat gerüttelt, es hat geschüttelt und zwar ordentlich auch in unsere Beziehung hinein. Und ich glaube, es ist einfach die Zeit, ja wirklich wieder aufzustehen und zu sagen, ja, Gemeinde ist nicht mehr so wie vorher. Wir leiden unter manchen Beziehungen, wo es geknallt hat. Wir leiden darunter, dass Menschen weg sind. Aber Jesus hat einen Traum für seine Gemeinde. Und diesen Traum wollen wir annehmen und sagen, ja, Jesus, wir wollen uns investieren, dass hier deine Liebe noch stärker wieder reinkommt. Und ich finde das so cool, weil wir sind dran. Das merke ich, das höre ich und das erleben wir. Ich möchte uns gemeinsam noch mehr ermutigen, noch stärker dran zu bleiben und diese Liebe Jesu wirklich, wo wir können, reinzubringen, damit Beziehungen untereinander verstärkt werden wieder, damit Dinge heilen können, Verletzungen heilen können, damit Menschen, die gerade durchhängen, begleitet werden, aufgefangen werden können, einfach auch da Liebe erfahren können. Lasst uns einfach sagen, ich liebe meine Gemeinde, auch wenn nicht alles gut ist, weil es der Leib Jesu ist und weil Jesu Herz für Gemeinde brennt und weil seine Gedanken über uns einfach gut sind und Gedanken der Liebe, der Agape-Liebe sind. Amen.